Schön, dass Sie eingeschaltet haben zum ersten Grundkurs Hagiotherapie hier auf Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Der Grundkurs umfasst 6 Lehreinheiten. Begonnen haben wir im September 2017. Wir sind jetzt bei Lehreinheit Nummer 5. So verändert die Hagiotherapie den Menschen. Es erwarten Sie heute zahlreiche Fallbeispiele. Anschaulich erklären die Hagio-Assistenten Diakon Bernd Fassbender und Ruth Diegelmann heute, wie sich die Denkweise und die Lebenssituation des Menschen verändern, wenn die Therapie, die Hagiotherapie, erfolgreich durchgeführt wird. Die Beispiele zeigen, wie sich seine Würde, also die Würde des Menschen und sein Selbstbewusstsein erneuern. Wie Beziehungen heilen und die Hilfesuchenden sich versöhnen, zuerst mal mit sich selber und dann mit seinem Leben und mit seinen Mitmenschen. Und wer wünscht sich das nicht, versöhnt mit seinen Mitmenschen zu leben? Auch in dieser Einheit hören wir wieder Geschichten, diesmal die Geschichte von der Taschenuhr und die wahre Geschichte von Wild Bill Cody, die wieder dazu einlädt, Parallelen zum eigenen Leben zu ziehen. Papier und einen Bleistift parat zu haben, lohnt sich immer im Grundkurs Hagiotherapie und ist auch gewünscht, damit Sie Ihre Gedanken und auch Notizen aufschreiben können. Und nach dem Vortrag können Sie sich wieder melden, um Fragen zu stellen, Gedanken und Erfahrungen zu teilen. Ja, und sollten Sie die ersten Lehreinheiten nicht gehört haben oder nur teilweise, da sage ich immer gerne, kein Problem. Jede Einheit steht für sich und die vorherigen Einheiten können problemlos nachgehört werden. Bestellen Sie sich einfach eine CD beim Radio Horeb CD-Dienst kostenlos oder rufen Sie den Radio Horeb Podcast ab auf www.horeb.org. Gehen Sie in den Podcast-Bereich und geben einfach den Suchbegriff Hagiotherapie ein. Dann werden Ihnen alle Sendungen angezeigt. Begonnen hat der Kurs Mitte September letzten Jahres. Ja, und die Ausbildungsleiter des Grundkurses Hagiotherapie hier bei Radio Horeb sind Ruth Diegelmann und Diakon Bernd Fassbender. Beide sind Hagiotherapeuten, Hagio-Assistenten, wie sie sich nennen, wurden von Professor Ivancic in Zagreb ausgebildet, von ihm berufen und auch ausgesendet, tätig zu werden im Beratungs- und Seelsorgedienst. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Ruth Diegelmann, am Telefon zugeschaltet, aus Hofbieber in der Rhön liegt das. Schönen guten Morgen, Frau Diegelmann, hallo.
Guten Morgen, Frau Böhler. Guten Morgen, alle Zuhörer.
Und auch Diakon Bernd Fassbender, Sie sind uns telefonisch zugeschaltet. Ein herzliches Grüß Gott. Sie sind der Leiter der Gemeinschaft Gebet und Wort, zu dem jeder Hagio-Assistent gehört. Gemeinschaft Gebet und Wort in Deutschland und Gründer des Hagio-Zentrums Limburg. Auch an Sie ein herzliches Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Böhler, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Herr Diakon, das ist die Premiere, das der allererste Grundkurs Hagiotherapie hier bei Radio Horeb. Wir sind hier in der 5. Einheit. Bitte lassen Sie uns doch kurz wissen, was ist die Hagiotherapie? Worum ging es dem Gründer der Hagiotherapie, dem kroatischen Theologen Professor Ivancic? Und was bedeutet das Wort Hagio?
Ich würde mal vorschlagen, dass wir über den Gründer, dass erst Frau Diegelmann da was sagt und ich werde dann das Wort Hagio erklären und auch einige Kernpunkte der Hagiotherapie nochmal aufzählen.
Mhm. Dem Gründer der Hagiotherapie, dem Professor Ivancic, ging es um Folgendes. Ich habe noch eine ganz schöne Begründung gefunden in seinem Buch Hagiotherapie in der Begegnung mit dem Menschen. Und dort schreibt er, dass er ja Inhaber war dieses Lehrstuhls in Zagreb für Fundamentaltheologie und er musste sich da mit der geistigen Dimension des Menschen befassen. Und die Fundamentaltheologie, die erforscht die Grundlagen und die Voraussetzungen der Theologie und beschäftigt sich auch mit anderen Wissenschaften und baut die Brücken von der Theologie zu den anderen Wissenschaften. Und da hat er auch untersucht, wie steht das mit dem Menschen und seinen Beziehungen zu Gott und wie steht es auch mit dem Menschen und dem Christentum und mit anderen Religionen. Und so kam er dann zu der Frage, wie steht es mit dem geistigen Leben des Atheisten? Und das war für ihn, glaube ich, so eine Kernfrage. Und er kam dann eben zu dem Ergebnis und es wurde ihm klar, dass das spirituelle und religiöse Leben des Menschen unterschieden werden muss von dem geistigen Leben des Menschen. Und er sagt, wir dürfen das nicht vermischen. Wir müssen sehen, dass der Atheist auch ein geistiges Leben hat und dass dieses geistige Leben zum Menschsein gehört und zum Wesen des Menschen gehört und dass es zentral ist. Und dass die Geistseele Träger dieses Lebens ist, Träger dieses Menschseins. Und viele Fragen haben sich ihm dann gestellt. Und dadurch wurde er angeregt, diesen Bereich der Geistseele im Menschen immer mehr zu erforschen, ihre Verwundbarkeit anzuschauen und auch Therapiemöglichkeiten zu suchen.
Ja, jetzt erkläre ich nochmal den Begriff Hagiotherapie. Hagios bedeutet heilig und heilig meint die Würde eines jeden Menschen. Therapeuia ist die Wiederherstellung und die Pflege. Und der Name anthropologische Medizin, ein Teil davon ist ja die Hagiotherapie, setzt sich aus den Wörtern Anthropologie und Medizin zusammen. Anthropos bedeutet Mensch, der aufrecht geht. Und Logia bedeutet Lehre oder Wissenschaft. Und Medizin, wissen wir alle, bedeutet Heilkunde. Und so ist es ganz klar, es geht hier bei der Hagiotherapie um die geistige Gesundheit des Menschen. Und einige Schlaglichter möchte ich dazu sagen, um die es in der Hagiotherapie geht. Die Hagiotherapie arbeitet an der Geistseele des Menschen, also an den Fähigkeiten, die den Mensch zutiefst zum Menschen machen und ihn deshalb von allen Geschöpfen unterscheidet. Sie macht dem Menschen bewusst, worin seine Würde besteht und was Sinn und Ziel seines Lebens ist. Hagiotherapie macht den Menschen auch seine Einzigartigkeit unter Milliarden von Menschen bewusst. Er ist ein Unikat, er ist eine Persönlichkeit, die es kein zweites Mal gibt. Das soll ihm helfen, sein Selbstbewusstsein zu schulen und zu steigern. Ja, und dadurch wird er eine neue Einstellung zu seinem Leben bekommen. Hagiotherapie ist deshalb ein Blick auch in die Zukunft und kein Verharren in den negativen Erfahrungen und Verletzungen, die wir in der Vergangenheit erfahren haben. Und sie ist das Bewusstwerden des Geliebtseins trotz aller gegenteiligen menschlichen Erfahrungen, des Geliebtseins vom Schöpfer, der uns auf die Erde gesandt hat und auch für uns eine Aufgabe vorhat in diesem Leben. Ja, und es geht also um das geistige Wohlergehen des Menschen. Und dadurch können aber auch Krankheitssymptome, die in der Geistseele ihre Ursache hatten, auf der psychischen und auf der körperlichen Ebene vergehen. Wir haben ja immer gesagt, wir haben drei Ebenen, die psychische, die körperliche und die geistige. Und es hängt immer wieder zusammen. Und wenn dann Verletzungen auf der geistigen Ebene sind, wird das sich auch auf die psychische oder die körperliche Ebene auswirken.
Und
ganz eng gesagt kann man sagen, Hagiotherapie, da geht es um die Wiederherstellung der Würde des gesamten Menschen.
Und Professor Ivancic spricht von der Geist-Seele. Uns ist es eher gewohnt, dass wir separat vom Geist sprechen, vom Leib und von der Seele. Aber er fasst es zusammen. Vielleicht noch ein kurzes Wort dazu.
Die Geist-Seele, dieses Wort kommt also aus der Theologie und meint die geistige Dimension im Menschen. Also dieses Etwas, das in uns, dieses geistige Etwas, das in uns Menschen wirkt und nur in uns Menschen, nicht in den Tieren, und zwar diese unsterbliche Seele, dieses geistige Prinzip in uns, diese Seele, die auch mit dem Tod nicht zerstörbar ist, diese Seele, die Träger ist unserer Identität und auch Kern unserer Persönlichkeit. Und wir meinen damit, mit dieser Geistseele, also nicht die Seele, die die Psychologen meinen oder die Psychotherapie, Sie sprechen auch von der Seele und Sie sprechen auch vom Seelenarzt und Sie forschen auch, aber Ihr Forschungsgegenstand, Sie nennen es auch Seele, ist aber etwas anderes, als wir in der Theologie meinen, mit Geistseele. Und damit es auch klarer definiert ist, dass wir uns mit der Geistseele befassen, deshalb nennt der Professor es so und sagt, es soll nicht zu Verwechslungen kommen mit der Seele, die die Psychologen erforschen und meinen und behandeln.
Und zu erwähnen ist vielleicht noch, dass der Gründer der Hagiotherapie, der kroatische Theologe Professor Tomislav Ivancic, im letzten Jahr 2017 im Februar in Zagreb gestorben ist, im Alter von 78 Jahren. Aber sein Vermächtnis wird weiter leben, wird weitergehen. Wie die Hagiotherapie den Menschen verändert, darum geht es jetzt in Ihrem Vortrag. Liebe Zuhörer, jetzt hören wir einen ersten Teil von circa 23 Minuten, dann hören wir Musik und dann gibt's noch einen zweiten Vortragsteil und anschließend nach dieser halben Stunde sind Sie auch eingeladen, Ihre Gedanken dazu zu teilen. Es wird geraten, sich vielleicht einen Zettel und einen Stift parat zu legen, um Gedanken aufzuschreiben. Aber jetzt hören wir den Vortrag mit der und dann auch gleich die Geschichte der Taschenuhr mit Ruth Diegelmann zunächst und dann Diakon Fassbender.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in der letzten Sendung sind wir darauf eingegangen, wie die Therapie durchgeführt wird und welches Ziel sie beinhaltet. Um dieses Ziel erreichen zu können, benötigt es einen Begleiter, einen Zuhörer, einen sensiblen Menschen, der die Anliegen des hilfesuchenden Menschen versteht. Wir sprachen davon, dass es das Ziel ist, die Gesundheit des Geistes wiederherzustellen, zu heilen, was beschädigt ist, damit sich der Mensch wieder nach oben, nach seinem Schöpfer ausrichten kann, der letztendlich sein Vater ist. Der Hagio-Patient lernt in der Therapie, sich für das Gute zu entscheiden, sich zu bemühen, charakterfest und treu zu sein. Er wird lernen, sein Gewissen zu reinigen und sich für die Wahrheit zu entscheiden, für die Wahrheit einzusetzen und die Wahrheit seines Lebens anzuerkennen. Zum Abschluss der Therapie wird er inneren Frieden finden, einen roten Faden in seiner Lebensgeschichte und einen Sinn für sein Leben, eine Zukunftsvision. Um diesen Weg zu gehen und dies verwirklichen zu können, braucht der Mensch Begleitung, Stütze und Hilfestellung. Ein Mensch, der diesen Weg selbst schon gegangen ist, der seine Hilflosigkeit begreift und mit viel Taktgefühl, Zärtlichkeit und Güte immer wieder unter die Arme greift. Einen solchen Menschen braucht der Hagio-Patient dann. Und ein solcher Mensch ist dann auch nötig. Und ein solcher Mensch ist prädestiniert, ist wie geschaffen für diese Arbeit. In der folgenden Geschichte möchten wir Ihnen anhand eines schönen Beispiels, wie Sie gleich merken werden, dieses besondere Gespür, welches für die Arbeit in der Therapie der Geistseele wichtig ist, vermitteln.
Ein Bauer hatte einmal seine Taschenuhr im Keller verloren. Die verlorene Uhr war für ihn etwas sehr Wertvolles. Seine verstorbenen Eltern hatten ihm die Uhr zu seiner Hochzeit geschenkt. Darum suchte der Bauer die verlorene Uhr lange und intensiv überall im Keller, aber er fand sie nicht. Als er nach dem erfolglosen Suchen aus dem Keller nach außen kam, sah er einige Kinder auf dem Feld spielen. Er rief die Kinder zu sich und sagte: »Ich habe meine Uhr im Keller verloren. Wer sie findet, bekommt einen sehr großzügigen Finderlohn von mir.« Die Kinder gingen in den Keller und begannen zu suchen, doch die Suche blieb erfolglos. Da kam eines der Kinder zum Bauern zurück und sagte: »Wenn du mir noch eine Chance gibst, werde ich die Uhr finden.« Der Bauer glaubte ihm zwar nicht, trotzdem erlaubte er es ihm. Dieses Mal ging der Junge ganz allein in den Keller. Als er wenige Minuten später aus dem Keller herauskam, hatte er die verlorene Uhr in seiner Hand. Der Bauer war ganz erstaunt und fragte den Jungen: »Wie hast du die Uhr so schnell gefunden?« Der Junge antwortete lächelnd: »Ich habe mich ganz still auf die Kellertreppe gesetzt. Ich habe in die Stille hineingehorcht und plötzlich hörte ich das Ticken der Uhr. So habe ich die Uhr entdeckt.« Die Stimme des Geistes in der Seele ist eine leise Stimme. Sie ist die Stimme des Seins.
Es gilt in der Therapie, diese Stimme herauszuhören, sich auf sie auszurichten, damit dem Hagio-Patienten geholfen werden kann. Um zu verdeutlichen, wie das in der Praxis aussehen kann, haben wir Ihnen einige Beispiele mitgebracht, die nicht repräsentativ für die Bandbreite an Problemen, die in der Therapie behandelt werden, sind. Sie sollen einfach nur einen Einblick gewähren. Diese Fallbeispiele wurden anonymisiert und auf die wesentlichen Inhalte reduziert. Alle Hagio-Assistenten unterliegen einer strengen Schweigepflicht und nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Hagio-Patienten dürfen Informationen an Dritte weitergegeben werden. Fall 1. Eine Frau mit Depressionen, 49 Jahre alt. Diese Frau klagt über Depressionen seit etwa 4 Monaten. Auch vor 6 Jahren hatte sie schon dieses Leiden und war damals in einer Klinik behandelt worden. Zurzeit nimmt sie ein ärztlich verschriebenes Medikament ein. Im weiteren Gespräch erfahre ich, dass sie eventuell insgesamt überfordert ist, durch Mobbing am Arbeitsplatz, durch die Sorge um ihre Mutter und dadurch, dass ihr Mann in geringem Maß dem Alkohol verfallen ist. Ihre Großmutter war depressiv und beendete ihr Leben durch Suizid, durch Selbstmord. Sie sagt, jetzt sei Depression ihr Dauerzustand und sie fühle sich kraftlos. Deshalb müsse sie wohl ihre Arbeitsstelle aufgeben. Die Diagnose ist gestellt worden darüber, dass sie wohl den Sinn des Lebens verloren hat, dass ihr Personsein verletzt ist, auch ihr Selbstwertgefühl, ihr Vertrauen in sich selbst, ihre Freiheit im Willen und ihre Kreativität. Die Therapie hat dieser Person, dieser Frau, in 10 Sitzungen entscheidend geholfen. Zunächst hat sie ihre Arbeitsstelle aufgegeben. Ihr Vertrauen und ihr Selbstwertgefühl wurden gestärkt, sodass sie begann, eine neue Arbeitsstelle zu suchen. Bald nach Beendigung der Therapie fand sie eine passende Stelle. Sie ist jetzt auch frei von Depressionen und Niedergeschlagenheit und voller Lebenskraft und Lebensfreude.
Fall 2. Ingenieur im Ruhestand, 78 Jahre alt. Ein 78-jähriger, verheirateter Mann und Großvater, vor dem Ruhestand Ingenieur und Geschäftsmann mit Leitungsaufgabe in einer weltweit tätigen Firma. Er klagt über inneren Druck, Angst und negative Zwangsgedanken seit 2 Jahren. Insbesondere befürchte er wegen finanzieller Not, das eigene schöne Haus mit Garten verkaufen zu müssen. Der Arzt hat ihm ein Schlafmittel verschrieben, der Psychiater ein Antidepressivum, das jedoch kaum helfe. Im weiteren Gespräch ergibt sich, dass sein Vater während seiner ersten Lebensjahre im Krieg war und danach, als er selbst 6 Jahre alt war, sich von der Familie getrennt hat und dass er selber in seiner beruflichen Tätigkeit von einem Geschäftspartner massiv betrogen worden ist. Durch Verlust, Erfahrung und Enttäuschung sind Vertrauen, Selbstwertgefühl, Kreativität, Zielstrebigkeit und Lebensfreude verletzt worden. Auch ein altersbedingtes, spezifisches Leiden aufgrund von finanzieller Not dürfte vorliegen. Nach 16 Sitzungen war der Mann frei von seinen Beschwerden und konnte sein Leben positiv sehen.
Fall 3. Mutter von 3 Kindern, 48 Jahre alt. Diese Frau ist verheiratet, ihr Mann ist aber jung verstorben. Und 4 Jahre später ging sie eine zweite Ehe ein. Sie klagt heute über Niedergeschlagenheit, Kraftlosigkeit und das Gefühl der Einsamkeit seit Beginn ihrer zweiten Ehe. Ein 5-wöchiger Aufenthalt in der Nervenklinik habe ihr teilweise geholfen und mit Hilfe eines Medikamentes habe sie wieder Appetit bekommen. Körperliche Arbeit überfordere sie schnell. Der Arzt habe ihr mehrere Male körperliche Gesundheit attestiert, doch die Probleme bestünden weiterhin. Das weitere Gespräch ergibt, dass ihre Mutter mit ihr im 4. Schwangerschaftsmonat ins Wasser springen wollte. Nach ihrer Geburt war sie wegen Krankheit 6 Wochen lang von ihrer Mutter getrennt. Von ihrem 3. Lebensjahr an musste sie der dauernd schwächelnden Mutter viel helfen, hat unbewusst für diese Verantwortung übernommen und hatte so keine richtige Kindheit. Wenn sie krank war, hat die Mutter ihr die Schuld für ihre Erkrankung zugeschoben. Da ihr 2. Mann und die 3 Kinder keine gute Beziehung zueinander finden konnten, war sie dauernd im Zweifel, ob die 2. Ehe richtig sei. Einer ihrer Großväter war Nationalsozialist gewesen. In diesem Zusammenhang gab es Verfluchung. Verfluchung gab es auch in der Familie des 2. Ehemannes. Die Diagnose: durch Liebesmangel, Lebensbedrohung, andauernde Überforderung von frühester Kindheit an und Enttäuschung sind Vertrauen, Selbstwertgefühl, Begeisterung, freier Wille, Kommunikationsfähigkeit und Lebensfreude schwer verletzt. Die Therapie führte nach 19 Sitzungen dazu, dass die Frau ihr Leben bewusst selber in die Hand nehmen und mit Zuversicht weitergehen konnte. Wichtig ist, dass wegen der Verfluchungen Befreiungsgebete notwendig wurden, die natürlich einem Priester vorbehalten sind. Und dann arbeiten wir auch gerne mit Priestern zusammen, die dann diesen Dienst übernehmen.
Fall Nummer 4. Mann mit Identitätsproblemen, 36 Jahre. Ein 36-jähriger, lediger Mann kommt wegen Minderwertigkeitsgefühl und Identitätsproblemen. In der Familie, in der er mit 4 Geschwistern aufgewachsen ist, spielte die Mutter eine dominante und der Vater eine untergeordnete Rolle. In Schule und Ausbildung nahmen seine Leistungen immer mehr ab, der Alkoholkonsum dagegen mehr und mehr zu. Er unternahm einen Suizidversuch und erlebte in Medjugorje seine Bekehrung. Zur Zeit der Hagiotherapie arbeitete er in einer Behinderteneinrichtung. Er ist unsicher, ob er seine Freundin heiraten will. Nun zur Diagnose. Die Verletzungen äußerten sich insbesondere in mangelndem Selbstvertrauen, innerlicher Unordnung und Mangel an Selbstliebe. Für sein Alter war er eine schwach entwickelte Persönlichkeit. Die Therapie bewirkte, dass er fröhlicher und lockerer wurde. Im Umgang mit Arbeitskolleginnen und Kollegen wurde er selbstsicherer. Er kann jetzt besser auf andere Menschen zugehen. Das gespannte Verhältnis zu seiner Mutter hat sich erheblich gebessert und er hat sich entschlossen, seine Freundin zu heiraten.
Fall 5. Frau, 52 Jahre alt. Diese Frau klagt über Appetitlosigkeit, Geschmacksveränderung, Hilflosigkeit in den alltäglichen Verrichtungen, Einsamkeit und Ängste. Zum Beispiel hat sie Angst, allein aus dem Haus zu gehen. Und das seit 3 bis 4 Jahren. Sie sagt, ein ärztlich verordnetes Antidepressivum helfe etwas, verändere jedoch nicht wesentlich ihren Zustand. Aus dem weiteren Gespräch geht hervor, dass wenige Jahre zuvor innerhalb von kurzer Zeit ihre Schwägerin, ihr Bruder und ihre Mutter gestorben sind. Als sie 6 Jahre alt war, ist ihr Vater gestorben. Die Mutter war vor ihrem Tod lange Zeit krank gewesen und die Tochter war wegen ihrer gesundheitlichen Schwierigkeiten nicht in der Lage gewesen, sie entsprechend zu pflegen. Deshalb hat sie ihr gegenüber weiterhin Schuldgefühle. Die Diagnose: Die Verletzungen äußern sich vorwiegend in Ängsten und im Unvermögen bei alltäglichen Verrichtungen. Ihr Ehemann fuhr mit ihr zu den Terminen und war jedes Mal bei der Therapie anwesend. Nach 6 Sitzungen hat sich ihr Zustand deutlich gebessert, was sich unter anderem darin zeigte, dass sie alleine Spaziergänge machen und alleine mit dem Auto wieder fahren konnte.
Fall 6. Ehepaar, 30 Jahre. Ein Ehepaar, beide um Mitte 30, beide Akademiker. Die Frau erwartet ihr erstes Kind. Beide waren in der früheren DDR geboren und aufgewachsen. Sie suchen Hilfe wegen wachsender Konflikte in ihrer Beziehung. Sie tritt sehr impulsiv und selbstbewusst auf. Er macht einen introvertierten, ja, träumerischen Eindruck. Das weitere Gespräch ergibt, dass ihre beiden Herkunftsfamilien aufgrund ihres bewusst evangelisch-christlichen Bekenntnisses in der DDR viele Repressalien erduldet hatten und weitgehend aus dem gesellschaftlichen Kontext ausgeschlossen gewesen sind. Außerdem sagen sie, ihre Eltern hätten bei deren Konflikten ähnlich reagiert wie sie selbst. Um ihre Konflikte zu lösen, hätten sie bisher noch keine Therapie in Anspruch genommen und sie wünschten die Hagiotherapie, weil sie annehmen, dass diese einen geistigen und religiösen Hintergrund hat. Die Diagnose: Symptome der existenziellen Leiden sind sowohl affektiver als auch intellektueller Natur. Symptome der basischen Leiden sind bei ihr vorwiegend Aggression und bei ihm vorwiegend Depression, was jedoch im Streit schnell wechselt. Es zeigen sich eindeutige Symptome des gekränkten Personenseins und der verletzten Menschenwürde. Ferner ist die Struktur Leben durch die als bedrohlich empfundenen Mitmenschen des kommunistischen Regimes verletzt. Durch Enttäuschung sind vor allem bei ihm Vertrauen, Selbstwertgefühl, Kommunikationsfähigkeit und Lebensfreude verloren gegangen. Die Therapie half ihnen, zu ihrer ersten Liebe zurückzufinden und sich gegenseitig wieder wertzuschätzen. So entstand eine neue Vertrauensbasis. Als das Kind zur Welt kommt, beantragt er einen Heimarbeitsplatz und kümmert sich vorwiegend um das Kind. Sie entschließen sich, ihre Beziehung im Rahmen einer zivilen und kirchlichen Trauung zu festigen. Kurze Zeit später kehren sie in ihre Heimatstadt zurück, bekommen zwei weitere Kinder und bilden einschließlich der Großeltern eine intakte Familie.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben jetzt einige, ich hoffe für Sie, sehr interessante Beispiele gehört. Und vielleicht ist Ihnen auch bewusst geworden, dass wir Hagio-Assistenten von Ihnen Informationen brauchen, um gute Ergebnisse in der Hagio-Therapie erzielen zu können. Wir brauchen von Ihnen bestimmte Informationen. Wir setzen jetzt schon einmal voraus, dass wir, wenn Sie zu uns in die Therapie kommen, Ihre persönlichen Daten wie Name, Adresse und Telefonnummer bereits bei dem ersten Kontakt austauschen, damit Terminabsprachen mühelos getätigt werden können. Dann sind natürlich einige persönliche Fragen an Sie zu richten. Diese Fragen sollten aber immer im Kontext der genannten Probleme stehen und nie Neugierde beinhalten. Um das besser nachvollziehen zu können und auch damit Sie sich vielleicht ein bisschen einfühlen können, da möchten wir Sie heute bitten, sich in diese Rolle, in die Rolle des hilfesuchenden Menschen hineinzuversetzen. Wenn Sie möchten, können Sie sich sogar richtig hineinbegeben. Und wenn Sie einige Minuten Zeit haben, dann möchte ich Sie einladen, Ihre Arbeit zu unterbrechen und nehmen Sie sich einige Minuten Zeit für sich. Haben Sie ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand? Vielleicht haben Sie sich sogar ein kleines Notizheft besorgt und im Lauf dieser Sendungen können Sie immer wieder Neues, was Sie interessiert, was Sie bewegt und berührt, hineinschreiben und vielleicht auch die Fragen. Und bei dieser Gelegenheit können Sie Ihre Gedanken noch einmal sortieren. Später können Sie vielleicht auch Ihre Antworten nachlesen, korrigieren, aufbessern und somit im Laufe der Zeit Ihre persönliche Entwicklung reflektieren und nachverfolgen.
Der HQ-Assistent bittet zunächst den hilfesuchenden Menschen, die folgenden Fragen zu beantworten. Was ist Ihr Problem? Wann hat es angefangen und wodurch ist es ausgelöst worden? Hat jemand in der Verwandtschaft dasselbe Problem? Haben Sie anderswo Hilfe gesucht? Welche Diagnose und Therapie haben Sie bekommen? Ist es dadurch besser geworden? Warum wünschen Sie eine Hagiotherapie?
Was für eine wunderbare Geschichte, die wir gerade auch gehört haben über die Taschenuhr und dem Jungen, der gesagt hat, ich habe in die Stille hineingehorcht. Auch dazu lädt die Hagiotherapie ein, innezuhalten. Auch dazu werden wir befähigt, wenn die Geistseele heilt, dass wir still werden können in dieser doch so lauten Welt. Willkommen im Grundkurs Hagiotherapie hier bei Radio Horeb. Heute: So verändert die Hagiotherapie den Menschen, mit Diakon Bernd Fassbender und Ruth Diegelmann. Jetzt eben haben wir einige Fallbeispiele gehört und wir wurden eingeladen, uns hineinzuversetzen in einen Klienten, in einen Hagio-Patienten. Und wir haben gehört, welche Fragen an den Patienten gestellt werden. Jetzt geht es gleich weiter im Vortrag und mit einer Frage, die Bernd Fassbender stellen wird.
Wie kommt es durch die Hagiotherapie zu positiven Veränderungen? In der praktischen Ausübung der Hagiotherapie ist aufgefallen, dass die Darlegungen über die geistige Dimension des Menschen und über die Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Geistes mit einfachen Worten ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Heilung ist. Wenn der hilfesuchende Mensch beginnt, sein Problem zu verstehen und zu durchschauen, dann wirkt es auf ihn weniger beängstigend und er kommt so auf die Ebene des Geistes, auf der er sich mehr und mehr über seine Not stellen kann. Jetzt ist er ihr nicht mehr hilflos ausgeliefert.
In fast allen Fällen waren die Selbstannahme und das Vertrauen in die Verbundenheit mit dem Schöpfer. Das heißt, das Vertrauen mit der absoluten Güte, Liebe, Wahrheit und Schönheit, ein notwendiger und wichtiger Schritt auf dem Weg zu größerer Freiheit und damit zu mehr Gesundheit.
Wenn der hilfesuchende Mensch übt und lernt, sich für das Gute zu entscheiden und nur Gutes zu erwarten, wenn er sich bewusst von allem Bösen und Negativen abwendet und wenn er begreift, dass er sich immer weiter entwickeln und wachsen kann, dann ist er auf dem besten Weg zu mehr Gesundheit.
Recht häufig hat sich gezeigt, dass es angebracht ist, in einem späteren Schritt der Therapie einer bestimmten lebenden oder verstorbenen Person bewusst zu verzeihen, um so von einer Belastung frei zu werden, die den Gesundheitsprozess behindert oder gar blockiert. Hierbei ist es wichtig, dass der Hagio-Assistent die Schritte des Verzeihens nicht nur erklärt, sondern sie auch unterstützt.
Bei psychischen und körperlichen Erkrankungen, die unheilbar erscheinen, oder in einer belastenden Lebenssituation, die nicht einfach geändert werden kann, kann der hilfesuchende Mensch mit Hilfe der Hagiotherapie lernen, mit seinem Problem gut umzugehen und so eine bessere Lebensqualität zu erreichen. Dabei ist es wichtig, die Beeinträchtigung bewusst anzunehmen, sie nicht als Feind, sondern als Freund zu betrachten, der ihm hilft, mehr Mensch und ein besserer Mensch zu werden, indem er mehr und mehr lernt, sich mit seinem Schöpfer zu verbinden.
Der geistige und damit entscheidende Aspekt des Leidens existiert nur, solange das Leiden selbst nicht angenommen ist. Diese Person wird dann feststellen: Meine Situation ist dieselbe. Die Umstände meines Lebens sind dieselben. Jedoch bin ich durch die Hagiotherapie eine andere geworden. Alle diese genannten Punkte sind wichtig für die Umsetzung und das Gelingen der Therapie. Auf einem dieser Punkte möchte ich gerne nochmals eingehen und den Fokus darauf legen. Es geht mir um das Verzeihen oder Vergeben. Es zeigt sich immer wieder, dass es immens wichtig für den Genesungsprozess ist, dass Menschen, denen Leid angetan wurde, lernen sollen zu vergeben. Dies ist oft nicht leicht und braucht Zeit und Übung. Es kann ein Trost für sie sein, dass es wohl keinen Menschen auf der Erde gibt, dem nicht schon Unrecht widerfahren ist. Doch wahr ist auch, dass wohl auch jeder von uns schon einmal anderen Leid zugefügt hat. Meistens wahrscheinlich unabsichtlich, doch oft auch mit Vorsatz, vielleicht sogar aus Rache. Um aus dieser Negativspirale herauszukommen, bleibt nur eine Lösung: Vergeben und verzeihen. Wir möchten Ihnen jetzt eine Geschichte vorlesen, die diesen Inhalt verdeutlicht. Dort sehen Sie das Leben von Wild Bill Cody als Ideal. Um dies zu verwirklichen, liegt vor den meisten von uns noch ein langer, vielleicht auch steiniger Weg. Wir sollten diesen Weg als einen Entwicklungsprozess sehen, einen Prozess im Innern, der meistens viel Zeit braucht. Doch wir wissen, der Weg zum Ziel beginnt mit dem ersten Schritt.
Wild Bill Cody war sein Spitzname, weil er einen ähnlichen Bart trug, wie man sie auf Fotos von alten Westernhelden sieht. Er war polnischer Jude und sein richtiger Name war für die Amerikaner so schwer auszusprechen, dass sie ihn einfach nur Wild Bill nannten. Sie hatten ihn während der Befreiungsaktion in einem deutschen Konzentrationslager angetroffen und aufgrund seiner körperlichen und seelischen Verfassung angenommen, dass er erst seit kurzem dort untergebracht war. Er strotzte vor Energie, half den Amerikanern meist bis zu 16 Stunden täglich als Lagerübersetzer und bei all dem Papierkram, der anfiel. Er wandte sich jedem, der Hilfe brauchte, voll Mitgefühl zu, und selbst wenn der Tag sehr lang gewesen war, hatte er für jeden Zeit, der sich an ihn wandte. Während die anderen oft völlig übermüdet ins Bett fielen, schien er an Kraft zu gewinnen. Aber eines Tages, in einer ruhigen Stunde, erzählte er seine schier unglaubliche Geschichte. Er berichtete, dass er mit seiner Frau und 5 Kindern im jüdischen Sektor von Warschau gelebt hatte. Als die Deutschen zu seiner Straße im Ghetto kamen, stellten sie alle an die Wand und schossen mit ihren Maschinengewehren auf sie. Er flehte sie an, zusammen mit seiner Familie sterben zu dürfen, aber weil er Deutsch sprach, wurde er nicht getötet, sondern stattdessen in eine Arbeitsgruppe gesteckt. Seine Frau und seine Kinder starben unter den Menschengewehrsalven der Deutschen. War das nicht ein Grund, diese Mörder zu hassen und mit brennendem Verlangen auf den Tag der Vergeltung zu hoffen? Wild Bill traf eine ganz bewusste Entscheidung, von der er später sagte, dass sie eigentlich ganz leicht gewesen sei. Er war Rechtsanwalt und hatte in seiner Praxis tagtäglich gesehen, was der Hass in Geist und Körper der Menschen ausrichtete. Dieser Hass hatte gerade die Menschen getötet, die ihm das meiste auf der Welt bedeuteten. Und er entschied sich dafür, den Rest seines Lebens, wie lange das auch immer sein mochte, damit zuzubringen, jedem Menschen, auf den er traf, zu lieben. Eine ganz bewusste Entscheidung. Eine Entscheidung, die ihm die Kraft gab, nicht nur die vermuteten wenigen Tage Anwesenheit im Konzentrationslager, sondern ganze 6 Jahre lang all das Grauen und die Entbehrungen des Konzentrationslagers auszuhalten, ohne dabei Schaden zu nehmen.
Wir hörten jetzt gerade den Vortrag, die 5. Lehreinheit in unserem Grundkurs Hagiotherapie, Diakon Bernd Fassbender hat uns jetzt zum Schluss ausgeführt, wie wichtig es ist, den Weg der Vergebung, der Versöhnung zu gehen. Vorher haben wir schon andere praktische Schritte gehört für eine erfolgreiche Therapie, Hagiotherapie, aber Schritte des Verzeihens und Vergebens gehören maßgeblich dazu. Es ist eine Lebensaufgabe, denke ich, immer und immer wieder zu vergeben und zu verzeihen. Jetzt, liebe Zuhörer, möchten wir Sie einladen, anzurufen, mit uns ins Gespräch zu kommen über das Gehörte. Die Rufnummer hier direkt ins Münchner Radio Horeb Studio und dann auch zu Diakon Fassbender und Frau Diegelmann, die in Hessen beide sind, einmal in Limburg und einmal in der Rhön. Die Rufnummer, das ist die 089 517 008 008. Ich sage nochmal die Hörertelefonnummer. Wir möchten gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Grundkurs Hagiotherapie, Thema war, so verändert die Hagiotherapie den Menschen. Man könnte auch sagen, so verändert das Gehen mit Gott den Menschen. Das ist die 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Schön, dass Sie eingeschaltet haben im Grundkurs Hagiotherapie. Mein Name ist Sabine Böhler. Meine Gäste sind die Hagio-Assistenten Diakon Bernd Fassbender aus Limburg an der Lahn und Ruth Diegelmann aus Hof Bieber in der Rhön. Beide sind Hagio-Assistenten und sind gesendet worden, ausgebildet und ausgesendet von dem Gründer der Hagiotherapie, Professor Tomislav Ivancic. Und dessen Anliegen von Professor Ivancic war es, dass die Hagiotherapie dem Menschen hilft, frei zu werden von den Belastungen des Lebens und sich öffnet für neue schöpferische Handlungsweisen. Und wir haben eben praktische Schritte aufgezeigt bekommen, was Hilfen dabei sind, nämlich, dass wir unsere Probleme verstehen und dass wir sie durchschauen. Ein erster Schritt ist auch die Selbstannahme und das Vertrauen in die Verbundenheit mit dem Schöpfer, mit Gott, und dass wir uns immer wieder entscheiden, nämlich entscheiden für das Gute und nur das Gute erwarten. Und ein Weg, ein wichtiger Weg, ist den Weg des Vergebens und des Verzeihens zu gehen, ein Weg der Versöhntheit. Frau Resch, Sie haben uns angerufen aus Dresden. Ich möchte Sie herzlich begrüßen. Guten Morgen.
Sie haben es gerade gesagt. Also ich bin begeistert erstmal von der Sendung und danke Ihnen dafür. Und ich selber habe jahrelang als Medizinpädagogin Physiotherapeuten ausgebildet und habe dann Mobbing erlebt und bin dadurch auch aus der Ehe raus und lebe also jetzt schon eine Weile alleine. Habe zwei erwachsene Kinder und drei Enkel, bin aber bettelarm geworden und die ganze Situation ist vielleicht auch dadurch bedingt, dass ich als jüngste von vier Schwestern in die Situation gekommen bin, dass meine Schwestern nach der Wende höhere politische Ämter belegt haben und ich offensichtlich jetzt die Rolle zu spielen habe, da mal das Leben von Hartz IV Menschen erleben zu dürfen, in Anführungsstrichen, und so weiter und so fort. Das lässt sich gar nicht so richtig kurz in Worte fassen. Und da ich das Fach Psychiatrie unterrichtet habe und viele Kurse auch an vielen Kursen selber teilgenommen habe, weiß ich auch so, wie man das macht, dass man da trotz aller Umstände gesund bleiben kann. Es ist bloß mitunter sehr schwer, weil ich habe mich mit Stasi-Angelegenheiten auseinandergesetzt und da nennt man das Zersetzung einer Persönlichkeit. Und das ist ein Unterschied, ob du jetzt psychisch krank bist oder gezielt zerstört werden sollst. Hm. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu lange geredet habe.
Nein, Frau Resch, auf gar keinen Fall. Wir danken Ihnen ganz sehr für Ihren Anruf.
Darf ich das noch schnell sagen?
Ja, gerne, Frau Resch.
Zu umfassend.
Ja.
Also, unter dem Umstand, eigentlich alles zu haben, aber bettelarm gemacht worden zu sein in einer Berufsgruppe. Ich bin Physiotherapeutin und habe an der Humboldt-Uni studiert und habe wirklich jahrelang gearbeitet dort im Klinikum von Dresden. Und ich bin jetzt mal gezielt so offen, sonst nützt das ja nichts.
Wunderbar, dass Sie das jetzt auch alles so in Worte gefasst haben. Ich glaube, man kann ein Stück nachvollziehen, was jetzt hier...
Ich wollte Ihnen sagen, also ja. Der Unterschied zwischen... Also ich habe alles, ich habe wunderbare Kinder, die ich sehr gerne habe. Ich habe großartige Enkel und bemühe mich mit meinem geschiedenen Mann so zu sein, dass trotz... der Tatsache, dass der mir das nie bezahlt, was er zu bezahlen hätte, bemühe ich mich darum, meine Kinder nicht zu zerfetzen und meine Enkel. Und ich lebe hier also jetzt für mich. Und der Unterschied zwischen Isolationshaft und größten Grad der Freiheit ist mitunter kaum ausmachbar. Es ist eine Konzentrationssache, dass du dich da immer wieder entscheidest. Du lebst ja in großer Freiheit.
Danke erstmal bis hierher.
Der Begriff weiße Folter und sowas, das kennen Sie ja sicher.
Genau, lassen wir es erstmal jetzt so stehen und hören erstmal, was Frau Diegelmann oder Herr Diakon Fassbender zu sagen haben. Ja,
ja, guten Morgen, Frau Resch. Das freut mich sehr, dass Sie angerufen haben, dass Sie den Mut hatten, auch über Ihr Leben zu sprechen, auch über das, was Sie alles erleiden mussten. Wir wohnen ja hier in Fulda ganz nah an der ehemaligen Grenze und von daher habe ich einige Schicksale schon gehört, die ganz ähnlich des Ihren Schicksals ist. Aber schauen Sie, Sie haben es jetzt schon schön gesagt, als Sie das zweite Mal sprachen, das hätte ich auch gesagt. Schauen Sie mal, was Sie auch Positives in Ihrem Leben haben. Machen Sie sich nicht zu klein und verkriechen Sie sich auch nicht. Und dieses Isolationshaft, ich kann es nachempfinden, dass in Ihrem Herzen, in Ihrer Seele dieses Wort immer wieder ist. Aber versuchen Sie, wenn es geht, herauszugehen. Versuchen Sie, welche Möglichkeiten habe ich jetzt in meinem Leben? Was kann ich noch tun? Die Grenze ist gefallen. Wir haben jetzt die Freiheit. Schauen Sie, Sie haben die Kinder, die Enkel. Zum Glück sehen Sie das, auch dieses Positive. Und sehen Sie auch Ihre tolle Ausbildung. Wie viele Menschen hatten nicht die Möglichkeit, eine solche Ausbildung zu haben und zu arbeiten wie Sie. Und sehen Sie auch, dass der Weg noch nicht am Ende ist. Sie wissen, oft im Leben, da gibt es Auf und Ab, es gibt steile Berge und Sie sagten auch Humboldt-Universität, das ist ganz fein, das ist was ganz Tolles, diese Ausbildung. Und es gibt natürlich auch die tiefen Täler und manchmal wird es uns nicht erspart, auch einmal ganz tief in ein Tal hinein zu müssen. Aber glauben Sie mir, nach Regen kommt auch wieder Sonnenschein. Das ist ein altes Sprichwort. Viele ältere Menschen, die mögen das sehr und haben es auch immer wieder wiederholt. Und konzentrieren Sie sich vielleicht auf den Sonnenschein. Schauen Sie, wohin kann ich gehen? Was kann ich suchen? Vielleicht finde ich andere Menschen, mit denen ich eine Gemeinschaft habe, mit denen ich etwas unternehmen kann. Und schauen Sie Ihr Selbstbewusstsein, Ihr Selbstwertgefühl. Daran könnten Sie arbeiten. Oder auch sich jemanden suchen, der mit Ihnen daran arbeitet. Wenn Ihre Schwestern so viel Sie fühlen sich denen unterlegen und die Schwestern haben vielleicht tolle Berufe. Aber schauen Sie, Sie sind auch wer und Sie sind eigen. Sie sind ganz individuell. Sie sind ein Original und Sie können so sein und so bleiben, wie Sie sind. Sie müssen nicht sich mit anderen vergleichen oder nacheifern. Schauen Sie einfach, welche Ressourcen, welche Kapazitäten haben Sie und versuchen Sie, das zu leben. Und wenn in Ihnen noch, ich möchte das auch gerne ansprechen, das ist nämlich wirklich eine Sache, die wichtig ist, gerade in den ehemaligen Ostgebieten Deutschlands, und zwar dieses, wenn Sie einen Schwur geleistet haben auf die SED oder auf den Kommunismus, dann wäre es wichtig, wenn Sie, dass Sie den zurücknehmen. Weil diese Schwüre haben auch eine Wirkung, das zeigt die Erfahrung. Und es wäre wichtig, dass Sie vielleicht einen Kurs besuchen oder zu Priestern gehen, die da spezielle Ausbildung haben, die Ihnen helfen können, dass Sie dieses, was dann noch auf Ihnen liegt, was in Verbindung steht mit diesem Schwur, dass Sie das loswerden. Das wäre in meinen Augen auch ein sehr wichtiger Punkt. Sonst konnten Sie sich ja schon wunderbar selbst helfen. Das habe ich herausgehört im Telefongespräch, auch durch die Psychotherapie.
Obst und meine Großeltern Pastoren und solche Sachen hätte ich nie unterschrieben. Also so ein Schwur und Eidbelastung liegt hier nie vor.
Das ist prima. Das ist nämlich wichtig, wissen Sie?
Also ich könnte höchstens von Leuten, die dabei waren und mir hier massiv ins Leben gefuscht haben, nie könnte, das weiß ich, dass die dafür sorgen, dass ich wenig Frieden finde, wenn ich es nicht schaffe, den selber mit Gottes Hilfe zu schaffen.
Genau, Sie hätten Menschen, an die Sie sich wenden können und mit denen Sie auch Gespräche führen können, vielleicht auch zusammen mal beten könnten um Vergebung oder auch vielleicht, dass Sie dann auch am Ziel auch für diese anderen Menschen beten könnten, die Ihnen das angetan haben, dass Sie wirklich Frieden finden innerlich in Ihrer Seele.
Frau Resch, und das wünschen wir Ihnen von Herzen und dafür beten wir auch stellvertretend für alle anderen Hörer, die vielleicht ähnliche Schicksale haben, ähnliche Lebenswege, die in vielleicht auch in einem anderen Tal stecken, aber nach Regen kommt Sonnenschein und ja, dafür beten wir. Alles Gute, Frau Resch, für Sie. Gottes Kraft und Segen. Jetzt sind wir schon ein bisschen fortgeschritten mit unserer Sendezeit. Gibt es noch eine Hörerin, die anonym bleiben möchte? Dürfte ich Sie bitten, sich kurz zu fassen? Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen, Sie sind live auf Sendung.
Ja, guten Morgen. Ich habe jetzt ein bisschen später eingeschaltet und ich habe das noch mitgekriegt mit der Hageltherapie und mit den Problemen. Und ich habe also massive Probleme hier im Haus. Ich lebe ganz alleine und es sind über mir 4 Personen und ein Hund. Und diese Menschen, die haben da auch mir alles Mögliche zusetzen, was sie finden, mir runterzudrücken. Und immer wieder diese Opferhaltung, wo da bei mir ist. Und ich habe da so wahnsinnig Angst und diese Hausbesitzerversammlungen, wo es da dann gibt. Jetzt gibt es wieder Uni am Samstag und da haben jetzt schon wieder Schlafstörungen und Herzklopfen. Da hab ich so Angst, obwohl ich bete. Trotzdem habe ich dann das Vertrauen nach oben, das ist dann weg irgendwie. Weil die schreien dann alle über mich rein und ich komme nicht zu Wort und ich sollte mich irgendwie verteidigen, aber da komme ich gar nicht dazu. Und so läuft es schon, weil ich denke immer, vielleicht soll ich ausziehen oder soll ich bleiben oder irgendwann soll ich immer ausziehen, ich bin schon 7-mal umgezogen. Und mit den Menschen kann man einfach nicht sprechen. Die schreien da umeinander. Das ist gerade im Moment so meine große Hauptsorge.
Danke, dass Sie uns die Sorge erzählt haben, damit wir sie gleich nicht abwürgen müssen. Hören wir erstmal jetzt Frau Diegelmann oder Herrn Diakon Fassbender.
Ja, ich würde wieder etwas dazu sagen wollen. Und zwar denke ich, dass da ganz massiv bei Ihnen ein Minderwertigkeitskomplex ist. Und dieser Komplex, ich denke, da sollte man hinschauen. Ich denke auch, dass Sie den mit Gebet, wie Sie schon sagten, nicht beheben können, sondern dass er vielleicht schon viel früher begonnen hat, vielleicht sogar in der Kindheit. Ich vermute, dass auch in der Kindheit Sie oftmals vielleicht erniedrigt wurden oder geschimpft wurden, wie auch immer, sodass sich vielleicht in Ihnen irgendeine Angst entwickelt hat, eine Angst, eine Menschenfurcht. Und wenn Sie mit Menschen in Kontakt kommen, die vielleicht anderer Meinung sind, auch feindselig sind, Sie auch ablehnen, dass Sie in dem Moment innerlich wie so zusammenknacken, zusammenbrechen. Und dass dann das natürlich ein Problem wird, gerade bei solchen Versammlungen und so weiter, vielleicht auch dann verschiedene Meinungen zusammenkommen, vielleicht auch Streitgespräche sich entwickeln. Und ich denke, wenn Sie können, suchen Sie sich Hilfe, arbeiten Sie an diesem Minderwertigkeitskomplex und schauen Sie in Ihre Vergangenheit, wo hat das begonnen, und das immer am besten die Wurzel zu finden, die Wurzel des Problems, und daran zu arbeiten.
Genau, und das wünschen wir Ihnen auch. Und jetzt fragen Sie vielleicht, ja, wie komme ich jetzt an einen Hagio-Assistenten, wie komme ich sonst an einen Seelsorger? Wenden Sie sich gerne an den Radio Horeb Hörerservice. Das gilt auch für alle anderen Zuhörer. Dort gibt man Ihnen gerne die Kontaktdaten meiner heutigen Gäste und man wird Ihnen gerne weiterhelfen. Der Radio Horeb Hörerservice hat die Rufnummer 08328 921 110. Diese Telefonnummer steht auch auf dem Programmfaltblatt von Radio Horeb. Und dürfen Sie sich gewiss sein, wir werden für Sie beten. Auch dass es am Samstagabend oder dass die Versammlung am Samstag eine gute Versammlung für Sie wird. Alles Gute Ihnen, Gottes Kraft und Segen. Grundkurs Hagiotherapie. So verändert die Hagiotherapie den Menschen. Das war unser Thema heute wieder mit Fallbeispielen und Geschichten. Es gibt, ich wollte gerade überlegen, ob ich zusammenfasse nochmal, aber das lässt leider die Sendezeit nicht zu. Aber ich kann sagen, es geht weiter im Februar mit einer weiteren, mit der 6. Einheit. Da geht es dann darum, um das Zusammenspiel von der Hagiotherapie und der Evangelisation. Wie geht es weiter? Wie werde ich auch vielleicht Hagio-Assistent? Was braucht es da für Voraussetzungen? Wobei wollte jetzt auch der Grundkurs Hagiotherapie helfen. Wir halten bestimmt noch mal einen kurzen Rückblick auf den gesamten Kurs. Was haben Sie auch erlebt? Was hat Sie betroffen? Was hat Sie bewegt? Es gibt auch wieder Gelegenheit anzurufen in der nächsten Sendung im Februar. Haben Sie die anderen Kurse nicht hören können, die ersten Teile, gehen Sie gerne auf unsere Homepage horeb.org, suchen sich dort den Podcast-Bereich, geben das Wort Hagiotherapie oder Fassbender oder auch Diehlmann ein, dann kommen sofort alle 5 bisherigen Sendungen, oder gehen Sie auf die Seite von Hagio Deutschland, www.hagio.de. An Sie beide ein ganz herzliches Vergelt's Gott. Schön, dass wir über das Radio jetzt verbunden waren. Alles Gute nach Limburg und nach Hof Bieber in der Rhön. Dankeschön. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich verabschiede mich von Ihnen und nun freue ich mich auch auf den Segen von Herrn Diakon Fassbender.
Ja, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, mein Segensspruch für Sie ist: Mögen Zeichen an der Straße deines Lebens sein, die dir sagen, wohin du auf dem Wege bist. Und mögest du die Kraft haben, die Richtung zu ändern, wenn du die alte Straße nicht mehr gehen kannst. Und dafür erbitten wir den Segen des liebenden und allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Behüt sie, Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.